Einen schönen guten Morgen. Und der Predigtext, den hatte ich ja gestern schon mal in die Info reingestellt, damit der, der es möchte, sich schon damit ein bisschen auseinandersetzen kann. Ich werde den Text lesen und dann möchte ich noch beten. Matthäus 18, Vers 1 bis 11. In manchen Bibelübersetzungen fehlt Vers 11. Das liegt an den verschiedenen griechischen Grundtexten, die verwendet werden. Matthäus 18, 1 bis 11. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Weh der Welt der Verführung wegen, es müssen ja Verführungen kommen, doch weh dem Menschen, der zum Abfall verführt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus, wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Denn der Menschensohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist. Ja, Herr Jesus Christus, harte Worte, die wir da hören. Harte Worte, die uns wach machen wollen. Und so möchten wir dich bitten, Herr Jesus Christus, dass du dein Wort in unseren Herzen Wurzeln schlagen lässt, dass es uns verändert in dein Bild. Amen. Ja, wie sollen wir als Gemeinde leben? Wenn wir das jetzt so wortwörtlich übernehmen, dann hätte ich hier vor mir heute wahrscheinlich einige Blinde, Einäugige und Einfüßige. Das wäre der Text original umgesetzt. Er ist also etwas anstrengend für uns, dieser Text. Ist denn alles so schlimm, das mit dem Höllenfeuer? Oder ist das alles nur übertragen gemeint? Gar nicht so schlimm. Es gibt doch die Gnade, das ganze Wort Gottes, alles so ein bisschen Pillepalle. Vielleicht will uns der Text aber etwas aufschrecken. Für ein heiliges Erwachen sorgen, dass wir die Gnade wieder ernst nehmen. Aber sind das nicht widersprüchliche Aussagen hier? Denn auf der anderen Seite sollen wir erwachsen werden. Im Korintherbrief heißt es ja, wir sollen erwachsen werden, nicht unmündige Kinder sein. Milch habe ich euch geben müssen, nicht feste Speise, weil ihr noch klein seid. Und hier, wie sollen wir Kinder werden? Ist das nicht ein Spannungsbogen? Ihr solltet längst Lehrer sein, aber ich kann euch erst Milch geben. So heißt es im Hebräerbrief. So heißt es im Hebräer 5 dann, denn wie man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein kleines Kind. Also doch kein Kind sein? Also was nun, Kind oder Erwachsene? Sollen wir erwachsen sein im Glauben? Oder dennoch wieder Kind? Oder was hat es mit dieser Aufforderung zu tun, der Selbstverstümmelung? Ja. Da ist doch ein Gegensatz zu dem, was Jesus tut. Jesus weckt Tote auf, Jesus heilt den gebrochenen Arm und den lahmen, verdorrten Arm. Er lässt Lahme wieder springen, die blind sind, öffnet er die Augen. Hier ist ein Spannungsbogen, ne, in dem Text. Wo liegt unser Denkfehler? Ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt die Antwort haben. Wenn nicht, werde ich die Predigt nochmal halten. Wir wollen ja die Bibel wörtlich nehmen. Das ist ja das Kennzeichen unserer Gemeinde. Das passt nicht zu uns, dass wir Stellen, die uns schwierig sind, gerade biegen oder einfach wegdiskutieren. Aber noch ein Gedankengang zu diesem ganzen Text, bevor wir einsteigen. Und die auch ein Teil der Antwort ist. Kleinigkeiten, aus denen ein großes Problem wird. Wir kennen ja alle in dem Gebirge die Lawinenverbauung oben auf den Bergen. Das sind ja oft nur so ganz kleine Holzdinger, die dann das Abrutschen der Schneemassen verhindern. Da, wo man das nicht machen kann, muss man am Tal mächtige Mauern bauen, um gegen eine Lawine gefeit zu sein. Und dasselbe ist im Garten. Im Frühjahr ganz kleine Pflänzchen, nett und schön. Aber Giersch oder was sonst alles sein mag, die viel Wurzelwerk nachbringen und im Herbst einen großen Wurzelteppich haben und uns nur Plage machen. Es geht darum, das kleine Schneebrett, das eine große Lawine auslöst. Was ist mit den kleinen Anfängen in unserem Leben, die zur Lawine werden? Lieber am Anfang etwas Mühe haben, das Unkraut ausrupfen. Lieber am Anfang oben die kleinen Schneeverbauungen bauen, als unten nachher große Betonwände. Lieber am Anfang Zeit investieren, damit uns nicht eine Lawine überrollt. Erst sind es kleine Kompromisse, kleine Notlügen im Beruf, in Ehe, in Schule, in der Freundschaft. Dann großer Stress. Kleine Dinge, die große Auswirkungen haben. Während den Anfängen, nicht, dass wir staunend dann davor stehen und sagen, wie konnte es nur so weit kommen. Aber jetzt ein Schritt nach dem anderen. Was macht echte Größe im Reich Gottes aus? Also zu derselben Stunde traten ja die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist der Größte im Himmelreich? Und er ruft Jesus ein Kind zu sich und stellt es in ihre Mitte. Und spricht, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Diesem Text geht voraus, dass Jesus die Leidensankündigung seinen Jüngern klar macht. Der Menschensohn muss überantwortet werden. Und er wird getötet werden. Und dann sagen die Jünger noch zu ihm, Jesus, das sollte ja nicht passieren. Und sie sind sehr betrübt worden, heißt es dort in dem Text. Trotz diesem Ernst der Lage kommt die Diskussion auf, wer ist der Größte? Das Trachten des Menschenherzens ist nach Größe. Das fängt schon in der Schule an, Dominik. Ne? Immer Kleinste, seine Schule ist nicht gut. Nein, das ging mir genauso. Ich war einer der Kleinsten. Wir wollen gerne Helden sein. Die Mädchen gerne vielleicht Prinzessinnen. Wir wollen berühmt sein, viele Likes haben. Und was sagen die Jünger? Wir wollen Minister werden im Kabinett des Herrn Jesus in Jerusalem. Boah, das ist ein toller Job. Denn Jesus geht ja gerade nach Jerusalem. Also jetzt bricht wohl das Reich Gottes an und wir wollen groß rauskommen. Jetzt ist das Reich Gottes dran. Jetzt kommt, muss Jesus seine Führungsmannschaft zusammenstellen und ich, Petrus, werde vielleicht Verteidigungsminister. Ich bin geschickt mit dem Schwert, ne? Und ja, habe ein großes Mundwerk. Passt alles. Echte Größe. Echte Größe muss man sich in dieser Welt doch erarbeiten. Da muss man doch was tun, da muss man Ellbogen einsetzen. Das schaffen wir. Und Jesus? Er holt ein kleines Kind. Holt sie zurück auf den geistlichen Teppich. Mit einem Kind? Was soll das denn? Das griechische Wort, das dort steht, bedeutet wirklich ein Kleinkind. Wir würden heute sagen, so ein Pampers-Rocker, ne? Dass noch die Windeln anhält. So eine kleine Rotznase stellt Jesus in die Mitte unter die Jünger. das ständig nach der Mama ruft, selber sich keine Butterstühle streichen kann, das abends noch von Papa und Mama ins Bett gebracht werden muss, um die Liedchen zu hören, dem man noch das Händchen halten muss, weil es Angst hat. So einen kleinen Schisser stellt Jesus in die Mitte von den Jüngern und sagt, so müsst ihr werden. Das ist doch nichts für uns gestandene Männer und Frauen, oder? Das ist die Provokation, die in diesem Text steht. Was ist der Unterschied? Es geht nicht ums Kindischwerden. Denn das macht die Bibel ganz deutlich. Aber jetzt hier dieses kleine Kind, das nicht alleine zurechtkommt. Wer bist du eigentlich, dass du dich über so ein Kind erhebst? Dass wir uns nicht falsch verstehen, wie gesagt. Jesus sagt nicht, dass die Kinder unschuldig sind hier. Kinder können lügen, Kinder können boshaft sein und gemein sein. Unvernünftig und auch naiv. Das meint Jesus also nicht. Was unterscheidet hier das Kind vom Erwachsenen? Die Antwort liegt in der Hilfsbedürftigkeit. Die Rhetorik spricht hier von Analogie, also ein Gegenbild aufmachen. Werden wir das Kind? Wie ist denn ein Kind? Jesus sagt es ja selber in unserem Text, niedrig. Niedrig. Es kommt alleine nicht zurecht. Wer echte Größe in der Welt haben will, der muss alleine seinen Mann stehen können und seine Frau. Ein Kind? Niemals. Aber im Himmelreich? Ja. Bist du abhängig von Jesus? Bist du abhängig von Jesus, so wie ein Kleinkind von Papa und Mama abhängig sind? Kind aufnehmen? Was muss man dazu tun? Kind aufnehmen? Was heißt das? Das heißt ihm Schutz geben, versorgen, Zeit geben, Liebe geben, Herz öffnen, eine Wohnung geben, Kleidung geben, einem Kind Geborgenheit geben. Wer einen dieser Kleinen, das gibt ein Zuhause also. Unabhängig davon, ob es brav ist. Ich glaube, kein Vater und keine Mutter liebt ihr Kind nicht, weil es mal frech war oder öfters. Wir kennen das ja alle aus eigener Erfahrung. Und ich weiß so gut wie ich, wenn ich was ausgefressen hatte und eigentlich was verdient hätte, bin ich mit der Mutti richtig in die Arme gelaufen und sie umklammert, dann konnte sie mich schon nicht mehr so hauen. Ne? Das sind Kinder. Und dieses Verhalten zum Vater laufen, ihn umklammern, sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich habe wieder Mist gebaut. Werden wir die Kinder einfach sich ausliefern, der Gnade Gottes. Also Kinder aufnehmen, und das ist jetzt unser Auftrag hier. Wenn Kind aufnimmt in meinem Namen, wie gehe ich mit den Kleinen, mit den Schwachen um? Und wir müssen jetzt nicht nur beim Kind stehen bleiben, da kommen wir gleich noch drauf. Der Erwachsene, der hat sich seinen Lebensraum erarbeitet. Mein Geld, mein Auto, mein Haus, mein Partner. Diese Spaltung hat ein Kind so noch nicht in der Art. Das kleine Kind. Ich da oben, das Kind da unten. Der Pharisäer da oben, der arme Sünder, Zöllner da unten. Wir sind es, die Unterschiede machen, die andere Leute herabsetzen und von oben auf sie runterschauen. Was macht Jesus? Er wäscht die Füße. Jakobus schreibt, liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseres Herrn, der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer mit unsauberer Kleidung, und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und spreche zu ihm, setze dich hierher, auf den guten Platz, und spreche zu den Armen, stell dich dort unten hin, oder setze dich zu meinen Füßen. Ist recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Wer Jesus Christus in der Mitte seines Lebens hat, schaut nicht mehr auf andere herab. Wenn wir das noch tun, dass ich auf andere herabschaue von oben und mich besser fühle als die oder jene, dann sollten wir unser Jesus-Verhältnis überprüfen. Dann stimmt da was nicht. Es wird jetzt deutlich, mit den Kleinen ist nicht nur das Kind gemeint als solches, sondern die Hilfe brauchen. Menschen, die Hilfe brauchen, die schwach sind, die am Anfang vielleicht des Glaubenslebens stehen. Was macht also echte geistliche Größe aus? Der Umgang mit anderen. Und der Umgang mit anderen auch in meinem Herzen. Denn viele Gedanken sieht man ja gar nicht nach außen. Wie denkst du von dir selbst? Wie denkst du über deinen Nächsten? Die, die da meinen, sie hätten keine Sünde, sie sind schon groß und stark, die brauchen keine Umkehr und keine Buße. Jesus sagt aber genau das hier, wenn ihr nicht umkehrt, Buße tut und werdet wie die, dass wir die Hilfe brauchen von Jesus. Geistlich reich werden, wie es Jesus meint, bedeutet, dass ich arm und hilfsbedürftig werden muss. Nicht mit stolz erhobenen Haupt vor Gottes Thron treten. Entschuldigung, das ist ein Quatsch. Der Zöllner, der ging gerechtfertigt nach Hause. Nicht der Pharisäer, der stolz und erhobenen Hauptes im Tempel saß. Der Zöllner, der demütig war, der gesagt hat, Gott sei mir Sünder gnädig, der ging gerechtfertigt nach Hause. Und du? Kind? Also abhängig von Gottes Gnade oder noch selbstgerecht? Also das mit dem Kind haben wir jetzt geklärt, hoffe ich. Kommen wir zum nächsten Teil. Anstoß geben. Für was? Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt oder er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Wehe der Welt, der Verführung wegen. Es müssen ja Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, der zum Abfall verführt. Kleine Bibelbilderstunde, Mühlstein und das Meer, Verführung. Was ist hier alles damit gemeint? Und wie geschieht das, diese Verführung, von der hier die Rede ist? Das Wort, das hier steht, ist Skandalon. Skandal steckt damit drin. Das kommt eigentlich aus dem Griechischen, das bedeutet so viel wie so ein Fallholz in der Falle, dass das Schlagholz ist, dass das Viech dann klein macht. Oder ein Stolperstein, ein Hindernis, über das ich zu Fall komme. Das ist das Wort, was hier für Verführung Luther übersetzt hat. Wie wirkt sich das aus, Verführung? Wie wirkt sich ein Stolperholz aus, ein Stolperstein? Ich verliere den Halt, ich verliere die Orientierung. Wenn ich in eine Falle tappe, kann ich da drinnen umkommen. Also, jemand anders hat es auch mal übersetzt, statt Verführung, wer einen Anstoß zur Sünde gibt. Alles, was im Weg liegt und uns zum Stolpern bringt, zum Fallstrick wird. Was veranlasst eine Person, den falschen Weg einzuschlagen? Das kann eine Verführung sein, die uns in die Sünde hineinbringt und uns zum Irrtum verleitet. Wer einen dieser Kleinen, hier steht im Griechischen das Wort Mikros oder Mikros, also der Schwachen, also es ist nicht nur dieses Kind jetzt gemeint, sondern wirklich die, die schwach sind in ihrer Seele, in ihrem Glauben. Die sollen besonders geschützt werden und die sollen wir uns annehmen. Denen sollen wir Heimat geben, sollen wir uns darum kümmern, wie um ein kleines Kind. Wo denke ich, wo stehe ich über andere? Wo stehen andere unter mir? Wie stelle ich mich den Schwachen gegenüber, wo ich kein großes Lob gewinnen kann? Die Wuppertaler Studienbibel schreibt noch einen Satz dazu. Man kann also den Anfängern im Glauben, den Kleinen, sehr leicht durch Lieblosigkeit, Rücksichtslosigkeit, böses Beispiel, Hochmut, Nichtbeachtung, Kühle, Kälte im Benehmen, einen falschen Eifer, einen Anstoß geben, sodass sie stolpern und irre werden. Wie sollen wir uns also verhalten? Wo spürt mein Nächster, dass Jesus in mir regiert? Das spürt doch gerade dann, wenn ich mich um ihn kümmere, in Liebe, mich nicht über ihn stelle. In dieser Gerichtsszene aus Matthäus 25, da sagt er Jesus gerade, dass wo er sie fragt, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Also der Text und das Kümmern um die Kleinen, um die Schwachen, lädt uns ein, einen Lebensstil zu entwickeln, der uns als Christen sichtbar macht im Alltag. Sichtbar in einer Lebensweise, in einer Lebenskultur, die wir haben, die den Kleinen, den Hilflosen, den Schwachen nicht zurückweist. Die uns nichts zurückgeben können. Ein Kleinkind kann uns nichts zurückgeben. Die Menschen, die uns nichts zurückgeben können, wo ich lade dich ein und du lädst mich ein, dann passt das wieder. Nein, wo investiere ich etwas aus Liebe zu Jesus? Denn Jesus ist mir in Gnade begegnet, hat mich umsonst beschenkt, was wir gerade beim Abendmahl gefeiert haben. Umsonst soll es auch weitergeben. Oder gebe ich durch mein Verhalten Anstoß anderen zur Sünde, dass er sich über mich ärgert, weil ich ihn übersehe, wenn ich nach oben, weil ich ihn ja einfach gering schätze. Bin ich in Liebe darauf bedacht, niemanden in seiner Seele zu schaden? Denken wir an Römer 8, wir haben es ja gehabt, und die Römerbriefe, wo es um die Schwachen ging und die Starken. Wie sollten wir mit den Starken und den Schwachen, wie sollen die umgehen miteinander? Acht haben aufeinander. Oder habe ich einen Larifari-Lebensstil entwickelt? Ich komme ja sowieso in den Himmel, ich habe ja die Gnade. Ich brauche mir keine Gedanken machen, wie es meinem Nächsten geht. Nein, ich denke, wir dürfen hier ruhig das Heilige erschrecken, so wie es Sören Kierkegaard sagt. Wenn man den Schrecken der Ewigkeit wegnimmt, so wird die Nachfolge Christi im Grunde zu einer Fantasterei. Wir dürfen ruhig so ein bisschen den Schrecken haben, dass Gott das richten wird, wenn ich nicht liebevoll mit dem umgehe, der mir in den Weg gestellt ist. Der Ernst der Lage, dass das nicht nur einfach so Pille-Palle ist, wird in dem nächsten Text deutlich, der Ernst der Lage. Denn wenn dir deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände und zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Die Bilderbibelstunde geht hier weiter. Hand, Fuß, Auge. Was soll geschehen? Wie ist das zu verstehen? Ich habe ja schon gesagt, wenn wir das wirklich ernst nehmen würden, dann wären wir hier in Lazarett. Beispiele, wo in der Bibel auch Bilder genommen werden, um Inhalte zu unterstreichen, um einen Inhalt besonders zu betonen. Kennen wir sowas? Fällt euch das ein? Wo sonst noch Bilder in der Bibel gebraucht werden, um Sachen zu verdeutlichen? Wenn du an Jesus glaubst, Silvia, da werden Ströme lebendigen Wassers von dir fließen. Haben wir das schon erlebt? Wo fließen die Ströme dir? Merken wir? Das ist eine Bildsprache, die was deutlich machen will. Oder wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, ich bin der Weg, ich bin das Licht. Oder mein Fleisch, mein Blut, wenn ihr das nicht esst und trinkt. Welche sind Bilder, die etwas unterstreichen, einen geistlichen Inhalt? Und so ist auch hier Hand, Auge, Fuß. Nicht gemeint wortwörtlich, dass wir es uns ausreißen sollen, sondern es soll den Ernst betonen. Der Ernst, wenn wir dieses Gebot der Nächstenliebe, das Kümmern um den Schwachen, nicht in unserem Leben umsetzen, dann werden wir uns dafür vor Gott verantworten müssen. Wir merken also, dass das hier jetzt nicht eine wortwörtliche Anwendung zu finden hat, sondern es wird die Ernsthaftigkeit betont. Hier ist es wirklich ernst darum, wie gehe ich mit dem Schwachen um, der meine Hilfe braucht. Habe ich das auf dem Schirm bei mir eigentlich, dass ich durch mein Leben andere vielleicht verführen kann zum Abfall? Wo werde ich dem anderen vielleicht zur Stolperkante, zum Fallstrick? Wo verführe ich jemanden, gegen sein Gewissen zu handeln? Das ist das, was hier gemeint ist. Wo werde ich ihn zum Fallholz, zum Skandalon? Wo setze ich ihn herab? Wo behandle ich jemanden von oben herab in der Gemeinde? Habe ich hier in der Gemeinde jemanden, den ich gering schätze? Dann haben wir damit, wenn mir ein Name jetzt einfällt, tolles Übungsfeld, das zu praktizieren. Gott ist es ernst, dass wir ihn nicht gering schätzen. Wahre Größe fängt schon damit an, dass ich sehe, dass ich selbst Gnade brauche, dass ich selbst Fehler habe. Den Ernst der Sünde erkenne. Denn die Sünde zerstört immer die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit dem Nächsten. Da bin ich drin. Deshalb überlege ich, wo ist die Gemeinschaft mit Jesus belastet? Wo ist die Gemeinschaft zu meinem Nächsten belastet? Deshalb Sünde ernsthaft meiden. Denken wir an das Beispiel von der Lawine vom Unkraut, den Anfängen wehren. Diesen Anfängen, wenn schlechte Gedanken aufkommen, schlechte Gewohnheiten da sind, die sollen wir von uns werfen. Wie heißt denn das Auge ausreißen und von sich werfen? Da steht das Wort Ballo im Griechischen, wie ein Ball, wegwerfen. Nicht zulassen, dem keinen Raum geben. Die weltlichen Kategorien von wertvoll und von Würde im Umgang mit den Nächsten in der Gemeinde abzulegen. In der Welt wissen wir, hat der Würde und Macht, der groß und stark daherkommt und die anderen drückt. So soll es unter uns nicht sein, sagt Jesus. Und mich darf ich aber mit meinen Unzulänglichkeiten, mit meiner Sünde, mit meinen schlechten Gedanken vielleicht über diese oder jene Person in die Gnade Jesu stürzen, ihn umarmen, ihm festhalten. So wie wir es vorhin beim Kind gehört haben, so wie ich es früher gemacht habe, wenn ich zur Mutti gelaufen bin und habe sie einfach umarmt, mit meiner Sünde, mit dem Falschen. So müssen wir zu Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, erbarm dich meiner und hilf mir. Und damit dieser Liebe raus dem Nächsten begegnen, der an mir vielleicht schuldig geworden ist. Denn es ist ja von uns keiner, der ohne Sünde ist. Nicht einer, sagt der Römerbrief. Wir sind allzumal Sünder und mangelndes Ruhes. Und es ist keiner, der da gerecht ist. Von uns aus ist keiner besser. Egal, ob ich Papst bin, Bundeskanzler, Oberamtmann oder sonst was, oder Putzfrau, alle gleich. Da bleibt kein Platz für einen von uns, sich über jemanden zu stellen. Die einzige Versuchung, die hier drin besteht, ist für uns als Gläubige, dass ich geistlich so erfolgreich bin, weil ich das alles schon kann und mich über den anderen schon erhebe. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Gedanken. Verachten und Überheblichkeit. Kontra schützen und helfen. Die Verse 10 und 11 sagen dann, sehe zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Denn der Menschensohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist. Verachten? Wie geht das? Das kann ja ganz beiläufig geschehen. Denken wir an das kleine Schneebrett, das niedliche Unkraut. Deshalb sollten wir wachsam sein im Umgang miteinander. Jesus warnt uns vor Leichtsinn. Haben wir also die Schwachen, die Kleinen, die Geringen im Blick? Diese Liebe und die Gnade, die wir in Anspruch nehmen, darf ich an andere weitergeben. Sie gilt den Nächsten. Sie gilt für die Kinder, sie gilt für die Schutzlosen, sie haben einen Engel vor Gott, sagt hier Jesus. Ich will hier keine Engelslehre anfangen, aber wir dürfen Engelsdienste tun. Wir dürfen für die Schwachen und die Kleinen auch so etwas sein, sie begleiten. Damit tun wir Gottes Auftrag in dieser Welt. Und Jesus sucht, was verloren ist, um es zu retten. Das heißt, was mache ich? Verurteile ich oder rette ich schon? Denn der Menschensohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist. Das heißt also, für uns, wenn wir Jesus unterstützen, suche ich, was verloren ist und versuche es zu retten mit aller Liebe. Da müssen wir leuchtende Augen kriegen für unsere Brüder und Schwestern. und nicht scheel schauen auf jemanden, der vielleicht nur in der letzten Minute noch die Gnade genommen bekommen hat. Wir kennen die Geschichte mit dem Gleichnis vom Weinberg, mit den Arbeitern, wo dann die Letzten genauso viel kriegen wie die Ersten. Und haben die scheel geguckt, haben geguckt, wow, ich bin doch besser, ich habe noch mehr geleistet. Nein, lasst uns freuen, lasst uns leuchtende Augen kriegen für die Menschen um uns herum, dass wir sie gewinnen für Jesus. Lasst uns wieder selber aus dieser Gnade, dass wir aus Jesu Gnade, aus Jesu Nähe kommen, das weitersagen und mitbringen, dass wir Leute zu Jesus bringen, hin zur Gnade zu führen. Wir uns selbst demütig machen und klein vor Jesus. Dann weiß ich, der andere neben mir ist genauso klein. Und auch dann, wenn ich den anderen hochachte, dann müssen wir auch aufpassen. Wir haben Achtung und Ehre, wenn Ehre gebührt. Aber keine Person anzuhimmeln, auch in der Gemeinde nicht. Peter Hane hat mal gesagt, dass es ihm sehr peinlich ist, wie er manchmal angehimmelt wird von den gläubigen Geschwistern. Und dann wird es peinlich, wird es befremdlich. Ehre, wem Ehre gebührt. Zum Beispiel unsere Ältesten, die haben Ehre gebührt. Aber anhimmeln, anhimmeln tun wir nur Jesus. Ja, denn der Menschensohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist. Das war der Auftrag von dem Vater an Jesus. Und er gibt uns diesen Auftrag jetzt an uns weiter. Denn Jesus sagt, so wie mich der Vater gesendet hat, sende ich euch. Jetzt sind wir unterwegs, zu suchen und zu retten. Im Auftrag Jesu. Wir als seine Jünger. Und so ist das Fazit. Geistliche Größe heißt Leben aus der Abhängigkeit der Gnade. Es ist also klar, wir sollen nicht kindisch werden. Und wir sollen aber kindlich vertrauen. Und wir sollen denen, die Hilfe brauchen, wie ein kleines Kind, das können auch Erwachsene sein, nicht im Weg stehen, sondern ihnen helfen. Denn das Helfen geschieht nur aus der Abhängigkeit von Jesus heraus. Jesus ist nicht einer, ich habe in einem frommen Buch oder scheinbar frommen Buch gelesen, wir müssen alle groß werden, geistlich, so und stark werden. Gott freut sich über Kinder, die stark sind, die alles selbstständig machen können. Das ist nicht wahr. Selbst Jesus sagt, ich kann nichts von mir selber tun. Wie mich der Vater gelehrt hat, so habe ich es gemacht. Und das ist genau das, was wir auch übernehmen sollen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also an Jesus dranbleiben und dann können wir viel tun für die Ewigkeit. Es geht also um ein geistliches Erwachsenwerden, das darin besteht, im kindlichen Vertrauen an Jesus zu bleiben und ihn zu brauchen. Ich brauche ihn, ich allein kann mir nicht helfen. Aus der Abhängigkeit kann ich nicht raus, will ich drinbleiben, aus der Abhängigkeit zu Jesus, so wie ein Kind in der Abhängigkeit zur Vater und Mutter drinbleibt. Fragen wir doch wieder mehr danach. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Es gab ja früher mal diese Armbänder, waren mal Mode, WWWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und für David zum Beispiel, nur als Beispiel noch, der hat immer den Herrn gefragt und da war es gut. Und dort, wo er den Herrn nicht gefragt hat und gehandelt hat, ist es dumm ausgegangen. Die Volkszählung, die Geschichte mit Bathseba, wir kennen das. Frage an uns. Fragst du schon oder entscheidest du noch selber? Wie ist meine Abhängigkeit von Jesus? Sind wir Katastrophenchristen, die ungeistliche Lawinen auslösen, indem wir selbst entscheiden, selbst einstufen? Wie konnte es nur so weit kommen? Ist meistens am Ende eines Weges ohne Gott. Wie konnte es so weit kommen, dass ich dies und jenes gemacht habe? Es war am Anfang gewesen, dass wir die kleinen Anfänge nicht gewährt haben. Das innerliche Stoppsagen zu falschen Wegen, denn Gott ist es ernst mit der Sünde. Also keine Stolpersteine sein, sondern Gehilfen der Freude. Das ist unser Auftrag. Übrigens, sündigen ist Herzenssache. Das ist uns auch klar, ne? Sündigen ist Herzenssache. Was wir in unser Herz hineinfühlen, in unser Leben, das kommt auch da heraus. In Lukas 6 heißt es, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Wie ist es um dein Herz bestellt? Reifer, unreifer Glaube. Was geht uns jetzt so durch den Kopf während der ganzen Predigt jetzt? Was für Gedanken sind mir gekommen? Bringen wir es vor Jesus ins Gebet, dass er uns hilft, dass wir wirklich seine Gehilfen sind, seine Engel, seine Bote in dieser Welt. Dass wir so mit den Schwachen und den Kleinen umgehen, ohne dabei selbst uns profilieren zu wollen. Bringen wir es zu Jesus. Dem einen oder anderen kann es vielleicht eine Hilfe sein, eine Person, nehmen und Sachen konkret auszusprechen, weil wenn man dann wirklich mit jemandem begleitet wird, kann man auch Dinge, die sich eingeschrieben haben, besser in den Griff kriegen. Erwachsener Glaube lebt nicht aus sich, sondern aus der Gnade, aus der Nähe Gottes. So wie die Rebe am Weinstock dann Frucht bringt, wenn sie ganz fest mit dem Weinstock verbunden ist. Nichts habe ich zu bringen, alles her bist du, heißt es in einem Lied. So wie die Rebe am Weinstock, so wollen wir bleiben, dann werde ich die Frucht bringen. Dann darf ich Kind sein bei Jesus, zu ihm fliehen und den, der als Kind zu mir kommt, der Hilfe braucht, mit der Gnade Gottes weitergeben und ihn annehmen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, ich will für dich leben. Du hast das Recht, in mein Leben hineinzusprechen, mich zu korrigieren, zu verändern. Du weißt, welche Namen mir da und dort vielleicht eingefallen sind während des Textes heute. Hilf mir, dass ich ihnen in deiner Gnade und Liebe begegne. Lege auch den Finger ruhig in konkrete Situationen in meinem Leben, Herr Jesus, wo du noch möchtest, dass ich mich verändere, damit ich sie erkenne und du sie heilen kannst. Danke für die Woche, die jetzt vor uns liegt. Danke, dass wir wissen dürfen, du gehst mit und du öffnest uns die Augen für die Menschen neben uns. Dich wollen wir loben und preisen und dir Danke sagen. Amen.